Klar, strukturiert, auf den Punkt. Willkommen bei Finanzpunkt, der Podcast für deine finanzielle Bildung.
Es ist Zeit für eine neue Folge von Finanzpunkt. Ich bin David Kunz und freue mich, heute den Auftakt zu unserer siebenteiligen Serie mit Darius Mokhtarzadeh von 21 Shares zu machen. Rund um Bitcoin, Blockchain und das Investieren in Kryptowährungen. In dieser ersten Folge geht es um die Grundlagen. Was ist eine Blockchain? Warum gibt es Bitcoin? Und ist das nun digitales Gold oder ein Zahlungsmittel? Wenn du wissen willst, was wirklich hinter Begriffen wie Mining oder Dezentralität steckt, bleib dran und abonniere Finanzpunkt, damit du keine Folge verpasst. Ja, lieber Darius, was ist die Blockchain, vereinfacht erklärt?
Zuerst mal danke für die Einladung, David. Freut mich, hier zu sein. Blockchain, vereinfacht erklärt, kann man sich als dezentrale Datenbank vorstellen. Dezentral, weil es nicht von einer zentralen Instanz gemanagt wird. Ich sage immer so schön, die Blockchain gehört allen und niemandem zugleich. Datenbank, weil darauf Informationen gespeichert werden. Und das hängt je nach Blockchain oder Kryptowährung, ist es unterschiedlich, was darauf gespeichert wird. Wenn wir jetzt Bitcoin nehmen, die bekannteste Kryptowährung, die erste, die größte und auch die erste Blockchain, handelt sich um Transaktionen. Das heißt, Account A schickt Account B Summe X in Bitcoin. Wenn wir neuere Blockchains angucken, wie Ethereum oder Solana, sogenannte Smart Contract Blockchains, worauf wir auch später zu sprechen kommen. Dort geht es eher darum, um Code, der ausgeführt wird, damit gewisse Applikationen funktionieren. Aber im Endeffekt werden auf Blockchain, auf diesen Datenbanken Informationen abgespeichert und diese Informationen werden in Informationsblöcken, da macht der Name Blockchain, abgespeichert. Diese Blöcke werden mittels Kryptographie, darum spricht man auch von Kryptowährungen, das Krypto steht für Kryptographie, miteinander verknüpft, damit die Daten darauf sicher sind und unveränderlichbar. Also eine Blockkette auf Englisch Blockchain, da kommt auch der Begriff. Und was ist revolutionär an der Blockchain ist oder auch an der Bitcoin-Blockchain, weil es die erste war, dass es effektiv ein Problem gelöst hat, also der Fachbegriff ist das Byzantine Generals Problem, dass man in einem System von unterschiedlichen Akteuren, die sich gegenseitig nicht kennen oder nicht vertrauen, trotzdem sicher Werte versenden kann. Und die Bitcoin-Blockchain, welche 2008 vorgestellt, 2009 live ging, vom berühmt-berüchtigten Pseudonym Satoshi Nakamoto, der bis heute unbekannt ist, ob es eine CER oder eine Gruppe von Personen ist, die hat zum ersten Mal geschafft, so ein System zu entwickeln mittels der Blockchain, um, wie gesagt, Werte dezentral, peer-to-peer, also direkt ohne eine zentrale Intermediär verschicken zu können. Und das ist eigentlich extrem revolutionär. Also ich würde auch meinen, wäre sogar auch, wenn Satoshi sich outen würde, würde es sich auch für einen Mathematik-Nobelpreis qualifizieren.
Ja, und du sagtest schon, einer der Hauptpunkte oder der Unterscheidung zu bisherigen Systemen ist sicher zentral und dezentral. Genau. Was hat es damit genau auf sich?
Genau, also wenn man so grundlegend anguckt, was der Unterschied sind, zentralen und dezentralen Systemen, bei Blockchains oder Kryptowährungen handelt es sich immer um dezentrale oder primär um dezentrale Systeme oder sollte sich um dezentrale Systeme handeln, geht es darum, wird das System von der zentralen Instanz gemanagt, ja oder nein? Wenn wir es jetzt im traditionellen Finanzsystem angucken, zum Beispiel Geld, das wird von der Zentralbank, das ist das Zentral schon im Namen drin, gemanagt, welche bestimmt, wie wird da die Geldmenge beeinflusst, wird sie reduziert, wird sie erweitert durch Inflation, Deflation etc. Bei Bitcoin ist es so, dass dieser zwar von Satoshi Nakamoto gebaut, entwickelt wurde, aber dann eigentlich der Community übergeben wurde. Das heißt, bei Blockchains hat man nicht eine Firma, die jetzt zentral bestimmt, was dort passiert. In meisten Fällen ist es so, dass die Tokenholder proportional zu der Anzahl Token, die sie haben, eine Voting Power haben, also ein Stimmrecht und danach eigentlich sehr demokratisch, ähnlich wie in der Schweiz, abgestimmt wird, falls es zu irgendwelchen Änderungen kommen sollte oder man irgendwas verändern möchte. Aber man jetzt nicht ein CEO oder ein Management hat, das von oben nach unten sagt, das wird so verändert. Die Bitcoin-Menge wird jetzt von 21 auf 42 Millionen Stück erweitert. Das gibt es nicht.
Ja, und du sagtest schon, Bitcoin, die erste Kryptowährung, wenn man so will. Warum wurde sie damals entwickelt?
Das ist eine gute Frage. Bitcoin wurde im Jahr 2008 entwickelt als Antwort auf die Finanzkrise. Und was Satoshi Nakamoto dort machen wollte, ist, dass er eigentlich die Macht von zentralen Instanzen, wo er damals die Schuld in dieser Finanzkrise sah, ob es Zentralbanken sind oder große finanzielle Institute, diese Macht eigentlich zurück den Endnutzern geben wollte. Und darum eigentlich dieses Bitcoin, dieses dezentrale Peer-to-Peer-Geldsystem, ursprünglich natürlich als digitales Geld angedacht, entwickelt hat.
Ja, und die Bitcoins werden gemeint, braucht man das heute noch und wie funktioniert das genau?
Ja, man braucht es heute noch, weil es werden immer noch weiter Bitcoins gemeint. Bei Bitcoin ist es auch so, es gibt 21 Millionen Stück. Von denen sind ca. 19,5 und wenig mehr schon gemeint. 1,5 Millionen Stück, die werden noch gemeint bis zum Jahr 2140. Und was ist überhaupt dieses Mining? Wie funktioniert das? Wie gesagt, Bitcoin ist ein dezentrales System. Das heißt, man hat jetzt nicht eine Bitcoin-Firma, welche irgendwelche Server hat. Ähnlich wie jetzt Meta, welche Server hat für Facebook, Instagram etc. Sondern das sind ursprünglich Individuen. Mittlerweile, weil auch die gesamte Industrie erwachsen geworden ist, sind das prima professionelle Firmen, welche Lagerhallen haben. Und die haben sogenannte Servers. Auf diesem Server wird Bitcoin gemeint. Und was das heißt, neue Bitcoins zu kreieren, aber auch Transaktionen zu validieren. Und weil das nicht zentral gemanagt wird, ist es so, dass da eigentlich Spieltheorie ein Teil, ist eigentlich so, dass die verschiedenen Miner, also jeder kann sich ein Bitcoin-Netzwerk anschließen, als Miner interagieren, man muss einen gewissen Server kaufen, die Software runterladen. Alle Miner befinden sich in einem Wettbewerb. Und der Wettbewerb geht darum, wer kann am schnellsten, das ist jetzt eine vereinfachte Erklärung, ein mathematisches Puzzle lösen. Der Miner, der am schnellsten das lösen kann, und natürlich je mehr Server man hat, desto mehr Rechenleistung und desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass man als erstes dieses Rätsel lösen kann, der kann den nächsten Bitcoin-Block minen. Wenn er das macht, wird er vom Netzwerk mit neu geschürften Bitcoins belohnt. Ursprünglich, als Bitcoin rauskam, also im Jahr 2009, hat man 50 Bitcoins pro Block bekommen. Damals war aber der Wert von einem Bitcoin unter einem Cent. Danach, dieser Block-Reward, der halbiert sich alle 4 Jahre. Da haben wir von diesem sogenannten Bitcoin-Halving. Das letzte war im April letzten Jahres. Und dann sind wir von 50 auf 25, 12,5, 6,25 und aktuell sind wir bei 3,125 Bitcoin. Man muss aber sagen, der Wert von Bitcoin hat sich von unter einem Cent mittlerweile auf über 100.000 Euro gesteigert. Das heißt, obwohl die Menge der Bitcoins kleiner wird, welche Miner erhalten, ist der Wert deren größer. Und damit können sie ihre Stromkosten, Serverkosten finanzieren und sich auch einen Lohn auszahlen.
Und da man die Halvingzeit mehr oder weniger voraussagen kann, weiß man auch, wann der letzte Bitcoin praktisch gemeint wird.
Das ist korrekt, genau. Das sind eigentlich alle 210.000 Blöcke, kommt zu einem Halving. Und weil jeder Block circa alle 10 Minuten ist, plus minus, sind das ungefähr alle 4 Jahre. Und geschätzt ist, dass der letzte Bitcoin im Jahr 2140 geschürft wird. Danach wird aber, das ist auch noch eine Frage, die ab und zu vorkommt, Mining hört ja nicht auf, weil das ist auch eine Frage, die sich viele stellen. Was passiert, wenn der letzte Bitcoin gemeint ist? Hört dann das System auf? Überhaupt nicht. Es geht weiter. Die Art, wie aber Miner vergütet werden, verändern sich. Satoshi geht davon aus, dass bis im Jahr 2140 Bitcoin so viel benutzt wird, dass mittels den Transaktionsgebühren, also Miner erhalten einerseits diesen Block Reward, wenn sie das Rätsel lösen, sie erhalten aber auch Transaktionsgebühren. Ich als Nutzer kann beispielsweise eine höhere Transaktionsgebühr zahlen, wenn ich möchte, dass meine Transaktion schneller ausgeführt wird. Und nachdem der letzte Bitcoin-Block gemeint wurde, werden Miner dann eigentlich nur noch finanziert oder vergütet durch diese Transaktionsgebühren, welche sie jetzt schon erhalten, aber dann nur noch die.
Und wenn man dann Bitcoin in Zukunft oder auch jetzt schon mit dem herkömmlichen Geld vergleichen mag, also so wie wir es kennen, das wir in der Hand haben, welche Vorteile bietet es?
Bitcoin gegenüber Geld ist auch eine gute Frage, weil Bitcoin ursprünglich wurde es ja als Peer-to-Peer Electronic Cash Money vorgestellt. Also die Idee war ja als Zahlungsmittel. Mittlerweile hat sich ja die Nutzung von Bitcoin recht verändert oder verschoben vom Zahlungsmittel eher zum Wertaufbewahrungsmittel. Es hat mehrere Gründe. Ein primärer Grund ist, dass Bitcoin als natürlich erster Blockchain relativ langsam ist. Das heißt, eben eine Transaktion geht, wie vorher erwähnt, 10 Minuten. Und ist unpraktisch. Da möchte man eher, dass die Transaktionszeiten im Sekundenbereich sind, wie bei jetzt neuen Blockchains wie Ethereum und Solana, auf die wir später zu sprechen kommen. Und andere ist auch, weil Bitcoin die Charakteristik hat, dass die Menge auf 21 Millionen Stück beschränkt ist und man diese auf Englisch Digital Scarcity, diese digitale Knappheit auf Deutsch hat. Mittlerweile die meisten Investoren und Nutzer eher Bitcoin als sogenanntes digitales Gold, also Wertaufbewahrungsmittel benutzen und weniger als Geld. Man kann aber trotzdem sagen, der Vorteil gegenüber herkömmlichem Geld, wenn man jetzt Bitcoin in seinem ursprünglichen Use Case sehen möchte, ist, dass wenn ich eben eine Bitcoin-Transaktion mache und mein Gegenüber sitzt in Südamerika, der hat in 10 Minuten die Bitcoins erhalten. Wenn ich eine internationale Zahlung mache, das kennt jeder, das geht 2 bis 3 Tage, nicht über die Wochenenden, ist mit Gebühren verbunden, man hat zwar auf Bitcoin-Gebühren, aber das ist ein Bruchteil davon, hat man die Vorteile. Nachteil hat man aber, wie gesagt, eben, dass die Transaktionszeiten bei 10 Minuten relativ langsam sind, weshalb es jetzt nicht mehr groß als Geld benutzt wird. Gibt aber viele Firmen immer noch, die Bitcoin als Zahlungsmittel akzeptieren. Das ist teils eher Marketing-Gag, teils aber auch ernst gemeint, weil sie auch ans langfristige Wachstumspotenzial des Bitcoins glauben und so auch indirekt sich einen Bitcoin-Bestand aufbauen können, wenn sie das als Zahlungsmittel akzeptieren.
Ja, und es ranken ja sich etliche Mythen auch um die Währung, wenn man so will, Bitcoin. Gründer, hast du schon gesagt, gibt es noch weitere Mythen?
Ich glaube, Mythen oder Missverständnisse, würde ich sagen, gibt es drei große, die alle Jahre immer wieder aufkommen. Ich würde sagen, das erste ist, Bitcoin ist schlecht für die Umwelt. Und dort gibt es auch mehrere Studien, die eigentlich belegen, dass Bitcoin braucht zwar sehr viel Energie und ist energieintensiv, weil wie gesagt, diese Miner, die konkurrieren ja miteinander, wer am meisten Rechenleistung aufbringen kann. Natürlich, je mehr Server man hat, desto höhere Wahrscheinlichkeit hat man, um diesen Block Reward, die Bitcoin zu erhalten. Fakt ist aber, dass der Großteil der Energie, die für Bitcoin-Mining benutzt wird, aus erneuerbaren Quellen kommen. Also da gibt es sehr viele Miner, die sind neben Staudämmen, die benutzen Hydropower, Wasserenergie. Es gibt Miner in Texas, die das Gas, welches ausgestoßen wird beim Erdölschürfen, benutzen. Also ich glaube, das ist sicher eins. Und ein zweites, was früher häufig erwähnt wurde, heute mittlerweile weniger, ist, dass Bitcoin von Kriminellen oder ideal zur Geldwäscherei ist. Da muss ich sagen, ist komplett nicht der Fall. Bitcoin-Blockchains sind öffentliche Datenbanken. Jede Transaktion wird für immer für alle einsehbar gespeichert. Das heißt, man kann sehr schön nachvollziehen, wenn man jetzt ein Wallet hat mit dem Bitcoin, woher kommen diese, woher waren die vorher? Das hat man bei Bargeld nicht. Also in dem Sinn eignet sich Bitcoin effektiv nicht wirklich zur Geldwäscherei. Und ich würde sagen, der dritte Mythos ist immer, dass Quantencomputer eine große Gefahr für Bitcoin sind. In Theorie ja, stimmt das. Sind aber auch eine Gefahr für alles andere, was wir haben, das traditionelle Finanzsystem etc. Schön aber bei Bitcoin ist, es handelt sich hier um eine Software. Und ähnlich wie das iPhone, was man updaten kann, kann man auch die Bitcoin-Software updaten. Das heißt, wenn wir dann zu einem Punkt kommen, und ich glaube geschätzt sind, dass in den nächsten 15 bis 20 Jahren, dass Quantencomputer die Rechenleistung hätten, um den Bitcoin-Algorithmus, die Kryptographie zu brechen, würde auch die Bitcoin-Blockchain selber nach anderen Blockchains sich selber schon updaten, dass sie quantenresistent sind. Es gibt mittlerweile auch schon Beispiele von Blockchain wie Algorand, die sind jetzt schon quantenresistent. Also ich würde sagen, so diese drei Mythen, die hört man immer wieder, es wird zwar immer weniger, sind aber in der Realität keine wirklichen Gefahren oder Probleme, die Bitcoin hat.
Ja, und dann vielleicht noch als Abschlussfrage. Du hast schon gesagt, es sind manche als Zahlungsmittel, viele aber auch als Aufbewahrungsmittel oder auch vielleicht als digitales Gold. Mhm. Wie ist deine Einschätzung oder Meinung?
Also ich würde sagen, mittlerweile, aktuell hat sich Bitcoin schon klar durchgesetzt als digitales Gold, Wertaufbewahrungsmittel, weniger als Zahlungsmittel, wie schon erwähnt. Man hat diese digitale Knappheit, man hat die relativ langen Transaktionszeiten von 10 Minuten pro Block, was es jetzt weniger ideal macht oder geeignet als Zahlungsmittel, andererseits aber attraktiv macht als eben digitales Gold, sicherer Hafen in Zeiten von erhöhter Unsicherheit wegen geopolitischen Konflikten. Und mittlerweile hat man auch dieses Rennen auch mit Firmen, jetzt MicroStrategy, die jetzt sehr aggressiv, aktiv Bitcoin kaufen, auf ihr Balance Sheet tun. Es gibt jetzt viele Firmen, die von MicroStrategy inspiriert wurden. Wir haben Staaten, wir haben eine USA, welche jetzt eine Bitcoin Reserve hat oder überlegt, weiter auszubauen. Weitere Staaten, die auch schon erworben haben oder das planen zu machen. Also ich würde sagen, mittlerweile ist der Use Case schon ganz klar, digitales Gold, Wertaufbewahrungsmittel bei Bitcoin.
Ja, herzlichen Dank, lieber Darius. Das war's heute bei Finanzpunkt. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere unseren Podcast und empfehle uns gerne weiter und sei nächste Woche wieder dabei. In unserer siebenteilige Serie mit 21 Shares tauchen wir Woche für Woche tiefer ein in die Welt von Bitcoin, Blockchain und Krypto-ETPs. Also bleib dran, es lohnt sich.
Das war Finanzpunkt, der Podcast für deine finanzielle Bildung. Präsentiert von der Schweizer Börse BX Swiss und dem Finanzportal finanzen.ch.